Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sag mal, Jürgen, bist du früher mit dem Fahrrad zur Schule gefahren?
Ab und zu. aber das war eher selten der Fall.
Wurde da der Grundstein gelegt für das, worüber wir heute reden wollen?
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Sag mal, Jürgen, bist du früher mit dem Fahrrad zur Schule gefahren?
Ab und zu. aber das war eher selten der Fall.
Wurde da der Grundstein gelegt für das, worüber wir heute reden wollen?
Ja, du, das ist spannend, weil wir haben gestern erstmal darüber gesprochen, wenn ich sage wir, die Heike, meine Partnerin und ich, Ralf, es ist so, vor 2 Jahren um die Zeit hatte ich noch nicht mal ein Gravelbike. Also da habe ich ein Mountainbike gemacht, da bin ich mal zwar 2018 über die Alpen gefahren, bin halt hier und da mal ein bisschen mit dem Mountainbike gefahren. Und dann hatten wir vor 2 Jahren im Oktober unsere Charity-Veranstaltung, da habe ich mir ein Gravelbike gekauft. Und das war so quasi die Erkenntnis, Mensch, irgendwo, das hat gut funktioniert, mal gucken, was da noch möglich ist. Und dann ging es jetzt richtig los mit dem Rennrad, mit dem wirklich speziellen Training. Und dann habe ich gestern sie gesagt, ist eigentlich schon krass in dieser kurzen Zeit, was dann so möglich war an Rennen, an Ergebnissen. Also das zu deiner Frage vorweg. Ist noch gar nicht.
Ich glaube, ich bringe es erst einmal, bevor wir gleich zu tief einsteigen, weil ich meine, wir kennen uns ja schon länger, aber und hatten ja auch schon ein paar Mal das Vergnügen. Also, heute bei mir im Walkman-Gespräch Jürgen Zwickel mal wieder. Allerdings diesmal, also ich frage mich immer wieder, bist du derjenige, der deine Bücher am meisten inhaliert oder was ist das? Wir hatten vor einiger Zeit drüber gesprochen, über dein Buch »Da geht noch was«. Und da ist ja auch so ein roter Faden, so ein Motto von dir. Im letzten Jahr hatten wir schon dieses Riesenrennen durch Deutschland, was du da gemacht hast. Und da habe ich dich am Rande gefragt, sag mal Jürgen, wann kommt denn bei dir das Race Across America? Mhm. Ja, und da hast du noch so abgewunken, hast noch einen Witz draus gemacht und dich noch schön amüsiert. Und jetzt hast du das Ticket für Race Across America in der Tasche. Ich erkläre es mal ganz kurz. Race Across America geht dann vom östlichen Ende praktisch rüber. Das westliche Ende rüber Richtung über die Oststrecke und dann kommst du raus wieder auf der anderen Seite an der Küste. Wo genau?
Ah, wo genau kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe zwar die letzten Tage auch ein bisschen so aus der Distanz verfolgt, aber es sind dann ungefähr so 5000 Kilometer.
Etwas über 5000, 5,2, 5,5, irgend sowas in der Kante.
Genau.
Wir hatten ja auch gestern schon mal das Gespräch mit Jonas Deichmann, der ist jetzt ja auch gerade unterwegs, fährt allerdings von Westen nach Osten und läuft dann unten drunter die Strecke wieder zurück.
Ja, auch verrückt. Also auch verrückt. Ich kenne den Jonas auch. Der war bei mir selbst ja auch im Podcast, nachdem er so quasi den Triathlon um die Welt gemacht hat. Mhm. Haben wir gedacht, wow, das ist auch spannend. Also auch brutal, was er da macht und wirklich auch, kannst nur den Hut davor ziehen, wenn man das so mitbekommt, was er da für Sachen macht und was das für Leistung vor allen Dingen
also ist. Der kommt im November übrigens in den Podcast, wenn er sein Rennen in Amerika hinter sich hat. Das haben wir schon verabredet. Kommen wir erstmal ganz kurz zu dir. Also, warum hast du jetzt das Ticket in der Tasche? Du hast ja am letzten Wochenende dir wieder so ein Ding geleistet, bis dann einmal das wohl härteste Eintages-Radrennen der Welt abgefahren. Warum das härteste der Welt? Ja, ich weiß nicht, kann man das überhaupt noch toppen? Ich zähle das mal ganz kurz auf. 12 Pässe, 520 Kilometer. Also für alle die das sich nicht vorstellen können, die Pässe gehen in der Regel erstmal eine ganze Weile bergauf. Das sind 14.500 Höhenmeter. Und das Ganze an einem Tag, wie viele Stunden hast du gebraucht?
Ja, knapp 130 Stunden.
Knapp 130, du bist ja nicht mit dem E-Bike gefahren, ne?
Nee.
Oder uns.
Nee. Also Start und Ziel ist in Nauders am Reschenpass, Österreich. Mhm. Dann sehr schnell rüber über die Grenze bis in Italien. Vielleicht können wir es ganz kurz durchgehen. Dann geht es das Stilfsejoch hoch. Vielleicht für manche ein Begriff. Dann runter Bormio, dann kommt der Gavia-Pass, dann geht es runter nach Ponte, Idolo, dann geht es in Apriccia-Pass hoch, dann geht es runter Tirano, dann wird es spannend, dann kommt der Motirolo, das ist ja mit der härteste Berg überhaupt im Radsport, auch im Profi-Radsport, führen regelmäßig auch Etappen des Giro drübers. Das ist wirklich ein Brett, dieser Motirolo. Dann geht es wieder runter nach Idolo, dann geht es wieder den Apriccia hoch, dann wieder Tirano und dann geht es Richtung Schweiz. Über die Grenze, dann der Bernina Pass, der sich sehr, sehr lange zieht. Dann geht es runter nach La Punt, dann Abula Pass, der ist natürlich vielleicht auch manchen jetzt leider bekannt geworden, weil vor einiger Zeit bei der Tour de Suisse das Gino Mäder bei der Abfahrt ja hier tödlich verunglückt ist. Den Pass sind wir gefahren, nur in der anderen Richtung. Dann geht es runter nach Filisur, Davos, von Davos rein in den Flüli Pass dann runter, dann in den Ofenpass, dann geht es rein in den Umbrell hoch, dann nochmal letzte Steigung, Stülfsjoch wieder runter, über den Reschenpass dann wieder zurück nach Nauders. Das ist mal in Kurzform einfach auch die Strecke mit den Pässen. Die ein oder andere hat vielleicht den einen oder anderen Pass schon mal gefahren, vielleicht auch mit dem Auto gefahren, vielleicht auch mit dem Motorrad gefahren. Aber das ist so quasi dieser Rundkurs, das ist das Race Across the Alps mit den Kilometer- und Höhenmeterzahlen, die du vorher schon, Ralf, weitergegeben hast.
Ich versuche mir das gerade nochmal vorzustellen. Wenn ich jetzt hochfahre zur Nordsee und habe dann vielleicht so von hier aus meine knapp 500 Kilometer, da bin ich ja nachher erstmal richtig platt. Und da sitze ich halt im Auto, bin auf der Autobahn unterwegs und zähle halt dann die Kilometer und die Stunden, die dann da so verrinnen. Und du bist das Ganze ja teilweise ich habe ja die Videos gesehen, regelrecht im Schneckentempo da diese Wände da hochgekraxelt. Da habe ich mich auch gefragt, wie will der das? Also, ich habe es ja im Nachhinein gesehen. Wie kann man das dann packen? Und dann vor allen Dingen noch, du weißt jetzt, du hast vielleicht den ersten, den zweiten Pass, wo jeder Normalbürger, auch selbst wenn er sportlich ist, schon erstmal sagen wird, jetzt mache ich erstmal 3 Tage Pause. Und dann hast du noch so 9, 10, 11 vor dir. Mit einem Tempo wirst du da nicht wahnsinnig, wenn du nahezu stehend mit 5, 6, 8 Stundenkilometern da hochkurbelst, so am Rande dessen, was überhaupt möglich ist, und weißt, du hast jetzt noch, ach ja, das schaffe ich bis zum Abendessen, 520 Kilometer, Quatsch, vielleicht noch 450 dann vor dir, da wirst du, ich meine, das geht doch nicht nur auf die Beine, das heißt auch vom Kopf her eine Belastung, die sprengt dir doch eigentlich alles, oder?
Ja, du hast natürlich da schon Passagen drin, gerade beim Motirolo, was du hast mal 18, 20% hast an bestimmten Stellen und dann kommst du nicht groß über diese Kilometerzahl drüber, weil das dann einfach auch gar nicht möglich ist. Vor allen Dingen, das ist halt wichtig, darfst du nicht, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, nicht irgendwo überpacen am Anfang. Ich hätte sicherlich manchen Pass am Anfang viel schneller hochfahren können, aber ich wusste ja, da wartet noch einiges auf
Da kommt
mich.
da was.
Und irgendwann kommt der Hammer dann. Also irgendwann hast du die Körner nicht mehr. Also das ist wichtig, das einzuteilen. Und natürlich ist die Grundvoraussetzung, Ralf, du hast es angesprochen, aus meiner Sicht mal echt eine gute körperliche Verfassung. Ohne die geht es gar nicht. Und nur mal zum Verständnis, es waren insgesamt 40 angemeldet. Am Ende sind 34 dann angetreten. Also 6 sind gar nicht gestattet, warum auch immer. Entweder hat es mit der Vorbereitung nicht geklappt, wie auch immer. Und von diesen 34 ist fast ein Drittel nicht ins Ziel gekommen. Und das,
Ach.
glaube ich, zeigt dann insgesamt schon mal die Dimensionen einfach auch, weil jeder hat sich da sicherlich sehr gut vorbereitet und jeder ist nicht nur 3 Tage mal Fahrrad gefahren, sondern hat sich natürlich auch vorbereitet auf so ein Race, weil du weißt, was da normalerweise auf dich wartet. Aber aus den unterschiedlichsten Gründen, die ich jetzt nicht weiß, sind aber, wie gesagt, fast ein Drittel der Starter nicht ins Ziel gekommen oder haben nicht gefinisht. Und ich glaube, das zeigt das eine natürlich, dass du körperlich eine echt wichtige Voraussetzung erfüllen darfst. Das bedeutet natürlich über viele Wochen und Monate echt Training, gezieltes Training, gerade in den Wintermonaten. Und dann, du sprichst es an, natürlich das Mentale. Also das Mentale ist natürlich dann am Ende ganz entscheidend. Was natürlich in so einer Dimension nicht passieren darf, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du vielleicht überlegst, mache ich noch weiter oder steige ich aus? Weil es gibt natürlich meist diese Momente, die dann wirklich auch hart sind. Ich denke, wenn du das härteste Rennen fährst, dann kommen diese Momente. Die Frage ist aber, wie schaffst du es, damit umzugehen? Wie schaffst du es einfach auch hier mental einfach auch so, ja, stark ausgerichtet zu sein, dass du weitermachst, dass du dranbleibst, dass du einfach auch sagst, okay, ich bleib bei mir, ich sortiere meine Gedanken. Und das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Gerade dann, wenn es zum Ende hingeht. Ich fasse mal ein bisschen vorne weg. Der Umbrellpass ist so der letzte wirklich harte Pass nochmal auf Stilfsjoch rauf, bevor es dann wieder runtergeht und der Kreis sich schließt. Und es war Samstag und es war brutal warm und ich bin vielleicht auch ein bisschen zu schnell reingefahren und war vom Ofenpass her noch ein bisschen dicker angezogen. Das Team war noch nicht da, wurde ja vom Team begleitet, weil ich da, denke ich, einen ganz guten Speed runter hatte. Und ich habe gemerkt nach einer gewissen Zeit, boah, es kommt so eine richtige Hitzewallung. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Und dann war das Team da, ich sage, Leute, wir müssen noch mal ganz kurz einen Break machen. Ich brauche jetzt einfach noch mal kurze Erholung, weil das war so ein wichtiger Hitzeflash. Und dann war klar, dass ich sage, okay, um die Könner jetzt wirklich auch da noch zu haben, ich fahre jetzt mein Tempo, das ist sicherlich ein bisschen langsamer vielleicht wieder zuvor, aber da geht es jetzt entsprechend nur so. Und der Umbrell war der einzige Pass, den ich nicht vorher kannte. Jeden anderen Pass bin ich entweder mit dem Fahrrad schon gefahren oder mit dem Auto gefahren, den Umbrell noch nicht, weil der, wie wir unten waren, noch gesperrt war, zwecks Wintersperre. Und das war in dem Moment natürlich mental herausfordernd, weil ich jetzt nicht irgendwo Orientierungspunkte hatte. Wo bin ich? Ich hatte ihn zwar von Bildern gekannt, aber ein Bild ist natürlich ganz anders, wie wenn du den selber gefahren bist. Es war verdammt viel los, es war warm. Also das war sicherlich nochmal eine mentale Herausforderung. Aber auch da ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz entscheidend, das, was ich ja auch immer weitergebe. Das ist entscheidend, führst du dich weiterhin auch mental selbst oder lässt du dich jetzt von den Gegebenheiten führen? Und wenn du dich immer stärker von diesen Gegebenheiten führen lässt, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo du sagst, ach komm, Schluss, aus, ich park das Ding jetzt und wir beenden das. Und das ist eben genau dieses Thema, dieses Bewusstsein, was kann ich tun, um mich irgendwie in dem Moment mental so stark zu führen, dass das einfach auch möglich ist, dass ich durchziehe und entsprechend dranbleibe. Und was dann auch noch kam, das ist natürlich nur auch nochmal super gewesen, stellst du dich auch runter in Prat, sind es ungefähr nach Nauders noch so 35, 40 Kilometer. Und du fährst von Prat dann raus Richtung Glunz, Reschenpass hoch. Und Ralf, ich fahre da raus und du hast schon jetzt knapp 500 Kilometer auf der Kette. Und es ist ein Gegenwind. Ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe und ich fahre gegen eine Wand. Also so einen Wind, die letzten Monate hatte ich hier nie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich so einen Wind mal hatte beim Trainingsfahrten. Und das zehrt natürlich auch nochmal, gerade wenn du den Röschenpass dann hochfährst. Aber auch da ist es halt so, das sind die äußeren Gegebenheiten. Okay, jetzt gilt es damit umzugehen und zu sagen, okay, es geht zwar nicht in dieser Form vielleicht, wie es möglich wäre ohne Wind, aber komm, weiter, weiter, weiter. Und das waren aber nochmal so lehrreiche Momente einfach auch für mich, wo ich einfach auch hier nochmal gesehen habe, wie wichtig der Geist ist, wie wichtig das Mentale ist, weil am Ende fährst du das, zumindest bei mir war es so, dann nur noch über den Kopf auch natürlich. Ne? Also da dran zu bleiben, diese mentale Stärke zu haben. Und das war nochmal sehr, 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 sehr lehrreich und vor allen Dingen für mich nochmal etwas, was meine eigene Sicht auf mich da nochmal entsprechend auch gut, wie soll ich sagen, entsprechend, ja, eine Perspektive ich da bekommen habe auf mich selbst nochmal, aber auch viele Dinge nochmal entdeckt habe, die ich natürlich auch in meiner beruflichen Tätigkeit transformieren oder weitergeben kann, weil wir können diese Dinge natürlich auch auf tägliche Situationen sicherlich transformieren und übertragen, die wir hier
haben. Wie hast du das gemacht? Hast du dann den ganzen Kollegen, die dann ausgestiegen sind, so im Vorbeifahren noch ein Kärtchen gegeben? Hier, ich bin euer Mentor.
Ja, nee, also ich habe da echt, das kriegst du gar nicht mit. Also ich habe wenig überhaupt gesehen, weil du bist im Team begleitet, also musst du ein Team dabei haben. Mhm. Und ich habe das nur im Nachhinein mitbekommen. Also Teil ist ja dann schon mal am Anfang hinter mir teilweise gewesen oder die waren vielleicht schon ausgestiegen, waren dann schon weg oder was. Also ich habe das am Ende dann erst mitbekommen und dann erst mal die Dimension erlebt, dass ich sage, hoppla, ja, ein Drittel kommt nicht ins Ziel, obwohl auch sicherlich entsprechend vorbereitet, obwohl auch mit diesem Race sich natürlich intensiv beschäftigt, hat dann glaube ich, gezeigt, dass das durchaus nicht ohne ist. Also schon ein Brett ist das Race Across the Alps, absolut.
Ich kann mich so grob daran erinnern, das war 89, glaube ich, da bin ich meinen ersten Supercup gefahren. Das war auch, glaube ich, der erste Supercup, den es damals in Deutschland gab. Das waren so Touristikrennen, also keine Zeitwertung. Aber es mussten mindestens 200 Kilometer sein. 200 bis über 300 Kilometer waren die Strecken dann teilweise lang. Und die mussten auch, je höher die Kilometerzahl, desto niedriger waren dann die Höhenmeter, die du machen musstest. Aber bei dem, das ich damals gefahren hatte, das war Bimbach. Bimbach ist jetzt auch heute noch immer so ein Klassiker. Und der führte damals noch an der damals noch bestehenden Zonengrenze lang. Und wir sind dann auch drei Berge hoch. Es waren dann auch, ich glaube, so knapp 2.500 Höhenmeter insgesamt. 2.500, ich weiß, das klingt jetzt wie ein Kinderpups für dich, bei 205 Kilometern. 205 Kilometer hieß halt, deswegen mussten es halt auch ein paar Meter mehr sein. Und wir hatten durchgehend auf dieser bei dieser Tour, das war so auch, glaube so zwei Wochen vor Rot, also auch Ende Mai, glaube ich, hatten wir Gegenwind gehabt. Berge hoch, Berge runter, Gegenwind, Nebel, Regen. Da bist du natürlich fix und alle. Das ist ein Rundkurs und du freust dich dann, wenn du ab einem gewissen Punkt dann wieder Richtung Ziel fährst und weißt, jetzt habe ich den Wind im Rücken und jetzt, das gebe ich mir nochmal. Und dann hat der Wind gedreht, das kam noch Regen dazu, ein bisschen Niesel und dann sind wir wirklich, wie du es gesagt hast, du bist praktisch im kleinsten Gang stehend auf der Geraden gefahren und hast gehofft, du kommst irgendwie noch vorwärts und es ging nichts. Und das geht so an die Substanz, das kann ich dir absolut nachvollziehen. Ne? Ja, genau. Was ich ganz kurz noch hinterher schieben muss, was mich bei dir jetzt so wirklich gerade schockiert, positiv schockiert, im Vergleich zum letzten Rennen, du siehst ja aus, als kämst du aus dem Urlaub. Du siehst ja, also im letzten Mal hatte ich das Gefühl, das hat schon ganz schön an dir gezerrt. Du bist richtig Asche. Und diesmal siehst du aus, als, also man sieht dir nicht an, dass du so einen mega Wettkampf hinter dir hast.
Ja.
Das sieht man gar nicht. Du siehst fit aus wie ein Turnschuh. Das ist unglaublich.
Ja. Also danke mal für diese Rückmeldung.
Nicht übertrieben. Jürgen, wir kennen uns lange noch.
Ne? Ja, absolut. Da gibt es natürlich auch zu sagen, Ralf, ich denke, ich habe echt die letzten Monate viel und gut trainiert. Also ich habe vor 6 Wochen einen echt intensiven Leistungstest gemacht mit allem drum und dran, weil mir das nochmal wichtig war, vor allen Dingen bei so einem Rennen auch nochmal wirklich zu wissen, wie sieht es denn da auch vom Leistungsdiagnostischen aus, auch mit allen Parametern, gesundheitlichen Parametern. Die Werte, die waren echt super, die waren echt top. Und das war für den Kopf auch natürlich nochmal ganz entscheidend. Also zum einen fühlst du natürlich schon das eine oder andere. Ich habe schon gefühlt, dass ich einfach auch vom Fahren her auf dem Fahrrad nochmal ein deutlich anderes Level hatte als letztes Jahr, obwohl ich da auch schon gut trainiert war oder viel trainiert habe. Aber das habe ich gemerkt. Und diese Daten, die ich dann bekommen habe, wirklich so aus dieser Leistungsdiagnostik, die waren auch im Rennen für den Kopf wichtig, weil ich gewusst habe, hey, du kannst das umsetzen, du kannst das treten. Also das habe ich für mich schon gespürt. Und was natürlich auch entsprechend rausgekommen ist, dass ich einfach auch sehr, sehr gut regenerieren kann, sehr schnell regenerieren kann bei dieser Diagnostik. Und vielleicht diese Komponenten zusammen machen das aus. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so gewesen bei der Heimfahrt. Ich war dann hinten im Auto gesessen, konnte die Füße nicht so ausstrecken. Da hat manches an Muskulatur dann schon gezogen. Aber im Großen und Ganzen ging's ganz gut. Aber ich glaube, das ist eben genau das, was wir vorher auch hatten, dass du einfach auch dieses Training, diese Vorbereitung körperlicher Form, die ist halt eminent wichtig. Nicht nur für das Rennen, sondern auch danach. Wie kannst du dann auch regenerieren oder wie gehst du mit diesen Belastungen entsprechend dann auch um?
Ich weiß, man soll ja normalerweise nicht nach dem Alter fragen. Du bist jetzt ja auch schon so ein bisschen länger jung. Du bist auch schon über 50. Ja. Darf man sagen, wie alt du bist?
Ja, ich bin Jahrgang 69, also von dem her ist es dann spannend natürlich zu gucken, was hier noch möglich ist. Und darf aber dazu sagen, ich habe immer schon einfach sportlich trainiert, also ich war immer sportlich schon aktiv. Früher als Fußballer, dann auch viel gelaufen, auch ein paar Marathons gelaufen. Mountainbike habe ich schon erwähnt, bis ich eben dann das entdeckt habe. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das macht mir Freude, das ist etwas für mich. Wie sieht es denn aus, wenn das über längere Distanzen geht? Und dann habe ich scheinbar auch gemerkt, dass das für mich einfach auch passt, dass ich das kann, dass das funktioniert. Und dann mit gezieltem Training natürlich die letzten Monate oder die letzten, ja, 1,5, 2 Jahre, da denke ich, sehr viel umsetzen können. Jetzt die letzten 18 Monate vielleicht mal ganz, ganz kurz noch zwei so Werte. Wir sind ja jetzt so Ende Juni, wenn wir die 18 Monate, also 2023 das halbe Jahr und 2022 das gesamte Jahr hernehmen, dann komme ich so auf 30.000 Kilometer ungefähr und ca. 250.000 Höhenmeter. So als Trainingsumfang. Mhm.
Du hast natürlich einen klitzekleinen Vorteil. Du kommst natürlich aus der für Ausdauersportler besten und beliebtesten Region Deutschlands. Du kommst ja direkt aus Rot, beziehungsweise noch besser, du kommst aus Hilpoltstein, da wo da auch dann der Solarer Berg ist, der wahrscheinlich für Radfahrer und Triathleten bekannteste Berg in Deutschland. Du wohnst da direkt an der Kante. Ich gehe davon aus, du hast auch da nicht ganz so viel Probleme mit den Autofahrern, dass die dich permanent irgendwie in den Graben schieben wollen, oder ist das da auch?
Nee, Gott sei Dank bisher so noch nicht. Also wir haben hier bei uns auch im Nachbarlandkreis echt auch gute Radwege, die einfach auch jetzt seit einiger Zeit hier gebaut wurden. Also von dem her, toi toi toi, hat es bisher echt super funktioniert, dass da jetzt irgendwo größere Begegnungen jetzt in dieser Form oder vielleicht auch mal ein bisschen so emotionale Begegnungen mit Autofahrern jetzt, ja, das nicht der Fall war. Aber du hast es gesagt, die letzten Wochen jetzt vor dem Challenge, der war ja jetzt auch vergangenes Wochenende, hast du natürlich auch hier gemerkt, dass viele unterwegs sind auf der Radstrecke. Also von dem her ist das natürlich in diesem Landkreis schon bekannt einfach auch. Und ich glaube, das wissen auch viele, die da unterwegs sind. Und deswegen hat es bisher einfach trotzdem gut funktioniert, das Ganze.
Also ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte nach der Wende, Anfang der 90er war ich in Erfurt, war ich damals Redaktionsleiter bei einer Tageszeitung und habe dann damals auch mit den dortigen Triathleten und Radfahrern trainieren können. Mit den Radfahrern, das war natürlich ein hartes Brett, weil da waren auch so ein paar Olympiateilnehmer und Ähnliches dabei. Wurde schon ein ganz gutes Tempo mit angeschlagen. Aber das Radfahren damals, das war zum Beispiel auch mega gefährlich, weil, also da hatten wir schon häufiger mal die Fälle, dass die Autofahrer versucht haben, uns regelrecht in den Graben zu schieben. Und das habe ich hier jetzt also auch in der vergangenen Zeit, in den vergangenen Jahren immer mehr feststellen können. Weswegen ich auch für die letzten Challenge-Teilnahmen, also Challenge Rot, dieser lange Triathlon, immer nur auf dem Mountainbike trainiert habe und das nur auf Radwegen, weil es einfach hier zu gefährlich geworden ist. Und wenn ich mit dem Rad wirklich mal raus bin, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt morgens mal 3 Stunden, 4 Stunden am Stück, dann bin ich wirklich morgens allerspätestens um 6 Uhr raus, habe auf dem Hobel gesessen und dann halt auch da einen Rundkurs gewählt, wo ich gehofft habe, das halte ich gerade noch so bis 9 Uhr, 10 Uhr aus, bevor dann so der richtige Run zum Einkaufen kommt, bevor es dann gefährlich wird. Also das ist von der Situation hier schon nicht ganz so
Ja.
optimal, ne? Das wird immer wilder, ne?
Ja, wir haben das letztes Jahr festgestellt beim Race Across Germany, obwohl du natürlich das Begleitfahrzeug gekennzeichnet hast, das teilweise hier sehr, sagen wir so, auch aggressive Autofahrer unterwegs waren. Es war letztes Jahr wirklich auch feststellbar, jetzt beim Race Across the Alps nicht, obwohl das natürlich auch über öffentliche Straßen ging, Italien, Schweiz, über die Pässe, da wird es natürlich dann nachts sehr einsam. Aber du hast natürlich trotzdem auch Straßen oder auch Pässe, wo mehr los ist. Aber da ist natürlich das Bild auch wieder anders. Die sind es gewohnt, weil viele Radfahrer auf den Pässen sowieso unterwegs sind. Also ich glaube, das ist insgesamt natürlich auch ein bisschen vielleicht auch regional geschuldet. Aber nichtsdestotrotz galt es natürlich auch, hier einfach auch den Verkehr im Blick zu haben. Und im Großen und Ganzen hat es aber funktioniert. Also es gab Gott sei Dank jetzt nicht irgendwo einen kritischen Zwischenfall. Also das gab es leider Gott sei Dank nicht.
Also ich kann ja bei dem YouTube-Video, bei der YouTube-Ausgabe dieses Podcasts, kann ich ja das ein oder andere kleine Video von dir mit einstellen. Du hast mir ja einige Bilder und zwei, drei kleine Videos hier auch zugeschickt. Und da sieht man ja auch, wie du da an diesen Pässen dich da um die Kurven hangelst. Erst dann die Horden von Motorradfahrern brausen, dann dir vorbeiziehen, voll bepackt und mit einem ordentlichen Tempo auch. Und dann auch mal die Autos, aber da hatte ich auch den Eindruck, das ging vergleichsweise human. Also
Ja.
da habe ich schon ganz andere Geschichten
Ja,
gesehen.
genau. Also
Und das Einzige, was ich mir dann halt mich gefragt habe, ist, wie ist das, wenn man jetzt so eine Stunde den Berg hochfährt oder zwei und permanent wumm, 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 zieht da der eine oder andere an dir vorbei.
das ging ganz gut. Was aber natürlich auch ein Thema ist, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, wo du rauf fährst, auf dem Pass geht es auch wieder runter. Und du hast natürlich die
Gerade im Augenblick dran gedacht,
Situation.
genau.
Gerade beim Gavia, der ist echt tricky, weil der sehr schmal ist und keine Leitplanken. Also da geht es wirklich dann bergab. Das Gute war
Horror.
im Moment, wo ich runtergefahren bin, es war wenig los. War Freitag später Nachmittag, früher Abend. Und was ja das Herausfordernde halt ist, dass ich bei den Abfahrten oder jeder, der dabei war, auch konzentriert geblieben bin. Auch nachts, weil du fährst natürlich dann schon ein gewisses Tempo, weil du brauchst das Tempo natürlich schon, um den Schnitt dann irgendwo wieder zu kriegen, weil wenn du natürlich ein gewisses Tempo hast und du fährst drauf mit den entsprechenden Steigungen, dann kannst du nicht das Tempo machen, vor allen Dingen, wenn du weißt, du hast noch so und so viel vor dir an Pässen, aber dann ist die Abfahrt zu nutzen, A, dass du dich erholst, aber gleichzeitig konzentriert bleibst. Und gerade nachts, wenn du solche Pässe dann natürlich in der Abfahrt fährst und manches ein Stück weit oftmals auch nicht so gesichert ist, das ist halt einfach auch ein wichtiger Punkt, aber das lief ganz gut. Also ich war, denke ich, einfach auch immer wach. Ich habe auch nie das Gefühl der Müdigkeit so in mir gespürt. Und das ist aber auch nochmal so ein Punkt, der sicherlich auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, weil man denkt immer, naja, das Rauffahren, okay. Nee, auch das Runterfahren ist zwar körperlich natürlich jetzt nicht anstrengend, aber fürs Mentale, für die Konzentration natürlich ganz elementar wichtig, weil ein kleiner Schlag oder irgendwo eine Unaufmerksamkeit, die kann natürlich dann entsprechende Folgen haben, wo ich sage, ja, vielleicht dann nicht ganz so angenehm, ne, in dem Moment. Ja,
ich
mir
habe das.
ist zum Beispiel passiert, ist vielleicht noch, ich war Anfang Mai ja unten und bin in Bernina dann gefahren und dann hast du so quasi auf einer geraden Strecke ein Gleis von der Berliner Bahn, das in die Fahrbahn reingeht. Und ich hatte da in dem Moment ein bisschen Probleme auch mit meinem linken Klicker, der hat nicht mehr so funktioniert und ich fahre da so mit 30, 35 und war einen kurzen Moment nicht richtig konzentriert und ich komme in dieses Gleisbett. Und so schnell habe ich gar nicht geschaut, bin ich abgestiegen. Mich hat es richtig geschmissen. Gott sei Dank war in dem Moment kein Verkehr auf der Straße, weder in meiner Richtung noch Gegenverkehr. Das linke Knie natürlich total offen gewesen. Auch habe gespürt, ja, das ist nicht mehr ganz so.
Komplett.
Hat auch geschmerzt, also nicht nur vor der Wunde, sondern auch insgesamt. Hinten bei den Rippen ein bisschen was gespürt, ist der Sattel rein, oben an der Schulter ein bisschen was. Bin aber dann weitergefahren, habe das Fahrrad getauscht und Gott sei Dank, und das war, denke ich, einfach echt ja schon etwas, was natürlich hier wichtig war, dass das Knie innen wirklich heil geblieben ist. Also die Wunde, klar, die hat geschmerzt, die ist abgeheilt und dass vor allen Dingen auch sonst nicht irgendwo größere Blessuren durch den Sturz passiert sind, aber das hat mir nochmal gezeigt, wie schnell, bab, ein Moment es gehen kann und bumm, du steigst hier ab und es war eine gerade Strecke. Und das war natürlich auch nochmal so ein Moment, wirklich auch das nochmal zu schärfen, um da wirklich auch dann auch in diesen Situationen gut durchzukommen.
Hast du denn dieses Mal irgendwie Pause machen können, mal eine Stunde irgendwie zur Seite
Nee, nicht,
gelegt
also
und?
eine Stunde nicht. Also gleich vorweg, geschlafen keine Minute, also komplett ohne Schlaf. Und ich würde mal sagen, die Pausen maximal waren wir mal 10 Minuten gestanden. Also das ist alles 10 Minuten mal Kleider wechseln, meistens oben auf der Passhöhe, einfach nur mal kurz anziehen und dann wirklich auch ein bisschen eingepackt zu sein, wenn es so runterfährt, weil es dann natürlich einfach frischer ist, gerade nachts. Nochmal ganz kurz was getrunken, eventuell mal 2, 3 Mal nochmal ein bisschen Muskulatur gelockert, wenn es wieder so in den Pass reinging. Aber das waren in der Summe nie mehr wie 10 Minuten, wo wir mal gestanden sind. Also das zum Thema Pause.
Wahrscheinlich auch aus dem Grund, wenn du dann mal eine Pause eingelegt hast, der Wiedereinstieg ist ja dann umso schwerer. Das ist ja praktisch dann wie ein Neustart, weil der Körper ja sofort in den Regenerationsmodus geht und dann sagt, okay, endlich Feierabend hier, wird Zeit, dass du wieder auffüllst.
Ja,
Wie hast
genau.
du das denn unterwegs gemacht, so mit Verpflegung,
Ja,
Trinken? Hast du
ja.
irgendwelche Sachen genommen, die dich ein bisschen wach gehalten haben? Was ich Cola bis zur Schmerzgrenze oder Kaffee intravenös oder
Ja,
wie hast du
also
das?
ist eine gute Frage, weil das habe ich letztes Jahr auch gespürt, dass die Verpflegung euch unheimlich wichtig ist und gerade wenn du so Anstiege, Höhenmeter hast, noch wichtiger wird, weil du noch mehr teilweise einfach auch hier brauchst. Ich habe grundsätzlich von der Verpflegung eine Flasche immer dabei. Das ist ganz normales Wasser. Das ist aber entsprechendes Pulver, beigemischt wird, das einfach auch dieses Thema Kohlenhydrate, Elektrolyte hat. Also da haben wir immer geachtet, dass wirklich auch regelmäßig da entsprechend die Flasche schon befüllt war. Dann habe ich so ein, ja, so eine Ernährung, so Flüssigernährung, das nennt sich Ensure, da ist alles drin. Also hast du Kohlenhydrate drin, Fette, ja, wirklich alles. Das ist so alle Stunde, alle 1,5 Stunden so eine Dose, die ich getrunken habe. Zu feste Nahrung ganz, ganz selten. Wenn dann mal ein Snickers, wenn dann mal so ein Knoppers, wenn dann mal
Ganz
so ein.
kurz, das ist jetzt keine bezahlte Werbung für Snickers.
Genau. Also Süßigkeiten, aber das ist auch übersichtlich. Genau, muss man dazu sagen. Kriegen wir nichts dazu. Dann habe ich so ein Nusszopf, mal so kleine Stücke, aber das war jetzt auch gar nicht so viel. Und dann durchaus auch Cola, aber ich bin dann immer jemand, der gerne so Cola Zero auch trinkt, weil das einfach nur ein bisschen kalt, erfrischend ist. Das war so ein Großteil das, was ich so zu mir genommen habe. Also wenig feste Nahrung, echt wenig feste Nahrung, viel Flüssiges. Und vor allen Dingen diese Ensure, diese Bestandteile einfach auch drin sind, die wir dann brauchen, gerade in dieser Belastung, das war halt das Ausschlaggebende. Ich habe auch nicht diesen Appetit verspürt. Und weil du gesagt hast, fürs Wachhalten, da gibt es bestimmte Shots, die ich da nehme, die vertrage ich auch sehr, sehr gut. Da ist einfach auch entsprechend Koffein mit dabei, um da einfach auch das entsprechend ja, zuzuführen, dass das einfach auch entsprechend.
Muss man vielleicht auch mit dazu sagen, dass wenn du feste Nahrung beim Radfahren oder Laufen oder sonst wo bei so einer langen Geschichte zu dir nimmst, ist ja auch erstmal der Magen beschäftigt. Der Magen
Ja, genau.
ist auch mit so und so eines der Risikogebiete, sag ich mal. Wenn da irgendwas auch nur ansatzweise schief geht, hast du Magenschmerzen, du bist abgelenkt. Der Magen braucht viel Energie. Das heißt, er zieht dir auch das Blut praktisch aus den Beinen raus, damit er seine Arbeit verrichten kann. Und von daher spricht das natürlich auch alles für möglichst flüssige Nahrung oder also so Gels ähnliches, was halt auch relativ schnell verarbeitet wird, ohne den Körper zu belasten und auch sofort halt auch in die Blutbahn rübergeht und so versucht, die Verluste, die du halt dann bei so einem Ding hast, wieder auszugleichen. Ne?
Genau, absolut. Also das hat ganz gut geklappt, vertrage ich auch alles gut, auch natürlich alles in der Vorbereitung so verwendet, weil das ist natürlich wichtig, aber das hat gut funktioniert. Also das sind wir gut
durchgekommen. Ja, ganz offensichtlich, ja.
Ja, Team hat natürlich da einen ganz wesentlichen Anteil, weil ich bin immer jemand, der oftmals gar nicht so drauf achtet, weil du hast selber das Gefühl noch nicht, du brauchst es jetzt, es geht noch länger. Und deswegen haben wir vorher im Vorfeld besprochen, haltet mich da wirklich auch an dieser Leine oder sagt mir, du brauchst wieder was, gebt mir das. Und das haben die super gemacht. Also da brauchst du natürlich das Team, das da wirklich auch da entsprechend das im Blick hat, beziehungsweise das alles immer so vorbereitet hat, dass das wirklich auch super dann funktioniert in der Umsetzung.
Ja, also dein Team kriegt ja auch langsam Übungen, was es darf und was es nicht darf.
Ja, das ist auch interessant natürlich. Klar, weil du entdeckst natürlich immer wieder auch wieder neue Dinge, aber du hast andere Sachen, die letztes Jahr aufgefallen sind, haben wir ganz anders angepackt. Jetzt sind uns wieder ein paar Sachen aufgefallen. Und das ist halt einfach auch so eine Entwicklung, auch bei denen, die dabei sind, weil die natürlich auch das eine oder andere erkennen. Und ja, aber es war super. Also die haben das echt toll gemacht. Und da auch nochmal an dieser Stelle ein riesen Dankeschön ans Team.
Hast du denn jetzt schon so eine Art, ich gucke gerade, ob ich hier was sehe, so eine Art Sparbüchse für nächstes Jahr, wenn es nach Amerika geht?
Ja, das ist ja, also zum einen war ja das gar nicht so im Plan. Also es ist ja immer das Thema, wenn du so ein Race fährst, da kann natürlich viel sein, körperlich, aber auch technisch. Und das Erste war überhaupt mal durchzukommen. Das Zweite, wenn wir es in dieser Karenzzeit schaffen, wäre super, dann haben wir das so geschafft. Das ist schön. Nur dieses Race Across America Life ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Vor allen Dingen auch, was das Organisatorische und was das Finanzielle betrifft. Weil wir sind natürlich schon Beträgen da dabei, die schon eine gewisse Summe haben. Deswegen, ich finde es mal grundsätzlich schön, dass das geklappt hat mit der Quali. Habe mich aber jetzt noch nicht näher damit beschäftigt, was das bedeuten würde.
Ja, auf denn natürlich, Jürgen, bitte ich.
Ja, nein, ich kenne natürlich auch den Christoph Strasser persönlich, der war mit mir im Podcast, auch mit dem habe ich jetzt ein paar Tage Kontakt gehabt. Übrigens, der ist in Rot auch in der Staffel gefahren. Das war auch spannend jetzt am Wochenende. Mhm. Der hat ja 6-mal gewonnen und habe mich mit ihm da natürlich im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht. Das ist natürlich nochmal eine andere Dimension. Also da kann ich jetzt momentan noch nicht sagen, in welche Richtung geht das. Weil du brauchst natürlich die Crew, du brauchst das ganze Organisatorische, du brauchst das Finanzielle, natürlich dann auch noch das Rennen selbst vom Training. Gut, das ist dann nicht etwas, was dann auch noch dazu geht, aber es ist natürlich eine andere Dimension. Und ich sage jetzt einfach mal so, wenn wir mal gucken, was da so passiert.
Du hast doch, glaube ich, in Rot auch einen Race Across America Fahrer. Ich glaube, du hast den Hubert Schwarz auch mal vor einem Jahr oder vor 2 Jahren.
Ja, genau. Ja,
und ich glaube, der Hubert ist ja das Ding auch schon gefahren, ne?
Ja, genau. Der
Hubert,
ja, hier Hubert. Aus dem Landkreis und ist dieses Race Across America ein paar Mal auch schon gefahren. Hm. Und da gibt es auch damals, als es gefahren ist, das ist ja schon eine Zeit her, auch eine Dokumentation, eine Filmdokumentation, wo du natürlich auch sehr schön mitbekommst, durch welche echt herausfordernden Situationen körperlich, mental er da so durchgegangen ist. Also das habe ich mal gesehen. Und mit dem Hubert habe ich letztes Jahr im Vorfeld mich ausgetauscht vor dem Race Across Germany. Mhm. Und er war ja auch bei mir im Podcast schon. Und von dem her ist es natürlich dann schon so, einfach auch mit denen, die sowas mal gemacht haben, ins Gespräch zu kommen und überhaupt mal zu gucken, in welche Richtung geht denn das überhaupt. Weil das ist ja immer so mein Prinzip, unterhalte dich mit denen, die das, was du gerne machen willst, schon gemacht haben, schon umgesetzt haben, weil die können dir wirklich sagen, was ist Thema, worauf kommt's an und wie gesagt, einfach mal gucken, was ich da tut, in welche Richtung.
Also noch ganz kurz zur Erläuterung, Hubert Schwarz war, ich weiß nicht, ist ja glaube ich auch ein bisschen ruhiger geworden, ist ja glaube ich auch schon ein paar Tage älter jetzt mittlerweile, der war auch ein sehr extremer Radfahrer, hat sehr viele ausgefallene Dinge gemacht, ist da auch durch Eisregionen gefahren und Amerika und was weiß ich was alles. Also ist auch, glaube ich, Motivationstrainer oder zumindest lange Zeit als Motivationstrainer tätig gewesen. Und er war, die Anfänge hatte er damals mit dem Dr. Strunz, ne, mit dem Laufpapst, sag ich mal. Ja, okay. Und die beiden haben zusammen Triathlon gemacht. Die waren die ersten, die im Duo Ende der 80er alle 5 Ironmans in der weltweit in einem Jahr absolviert hatten. Ne? Da gab es, wohlgemerkt, es gab damals nur 5. Ne?
Ja. Ja, da gab es noch nicht so viele wie heute.
Nee, das war damals noch alles recht überschaubar. Und ja, die Teilnehmerfelder, also da bist du, wenn du ins Ziel kommst, warst du automatisch unter den ersten 1000. Ich habe da eine Urkunden noch.
Genau, da war das noch alles überschaubarer wie heute.
Das war doch überschaubar, war nicht so eine Massenveranstaltung. Ja. Genau. Okay, wenn du teilnehmen solltest, du musst ein bisschen mehr einplanen. Das sind dann knappe 4 Wochen, 5 Wochen, die du vorneweg unterwegs bist dann.
Ja, klar, weil das ist natürlich zum einen, das habe ich auch mitbekommen, du brauchst natürlich eine gewisse Akklimatisierung, wenn du darüber fliegst. Also das heißt, eine gewisse Dauer vorher brauchst du das Team natürlich auch dabei. Brauchst du auch 2 Teams mindestens, die da begleiten, also eine gewisse Anzahl auch. Und wie gesagt, ich denke, was ich bisher mitbekommen habe von denen, die daran teilgenommen haben, es läuft halt viel auch über Sponsoren. Also dann Sponsoren zu haben, die sagen, hey, wir unterstützen das, weil das eine interessante Sache ist, weil wir da einfach auch das eine oder andere vielleicht auch hier für uns nochmal rausziehen können. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension, wie teilweise jetzt Rennen, die hier bei uns stattfinden und natürlich eine andere Hausnummer. Aber grundsätzlich mal cool, die Qualifikation zu haben und jetzt mal gucken, was dann passiert.
Ja gut, ich kenne dich ja lange genug, also von daher, wenn du sagst, mal gucken und ich warte mal ab und erst mal sehen, dann ist das schon fast eine Zusage. Also dann.
Ja gut, ich denke, das ist ja das Thema, klar hängt es an mir, aber auch die Leute, die begleiten. Also das ist ja trotzdem, du brauchst wirklich eine Crew, 8 bis 10, denke ich mal, weil du 2 Crews ja brauchst, die permanent begleiten, die ist ja auch herzukriegen. Also, we will see.
Prima. Jürgen, sollte man noch auf irgendwas hinweisen, was wir jetzt nicht betont haben? Habe ich was vergessen?
Nee, also danke nochmal, dass wir die Möglichkeit heute hatten in deinem, denke ich, immer wieder inspirierenden Podcast. Lieber Ralf, einfach
über das gerne
sprechen. Da sage ich herzlichen Dank. Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dadurch inspiriert worden sind, geht ja nicht nur darum, irgendwo Rad zu fahren, aber inspiriert worden sind, mal zu gucken, hey, wo habe ich denn noch Potenziale, Ressourcen, die es mal gilt, einfach auch stärker zu entdecken, mal zu gucken, was da noch möglich ist. Darum geht's ja. Dann freut mich das. Es geht nicht darum, dass ich sage, fahr auch Rad. Klar, wer es tun will, gerne. Aber einfach mal zu gucken, wo habe ich noch Potenziale, Ressourcen, in welchem Gebiet auch immer, in welchem Thema auch immer, das momentan einfach auch noch nicht so entsprechend von den Ressourcen her, ja, einfach auch gelebt wird, wie es möglich wäre. Und da einfach auch so eine Inspiration weiterzugeben. Und das hat mich gefreut, dass das möglich war. Und wenn der eine oder andere dadurch einfach auch so einen Impuls, so eine Inspiration bekommen hat, dann freut mich das. Und danke nochmal für deinen tollen Podcast und natürlich weiterhin auch für den Walkman. Alles Gute. Ich bin mir sicher, du wirst weiterhin einfach auch interessante Interviewgäste hier begrüßen dürfen, wie es in der Vergangenheit auch schon war.
Ich denke schon, ich hoffe auch, ja, denke schon. Nur ganz kurz, wer Inspiration bekommen will, jetzt mal keine bezahlte Werbung, ich war da selbst schon 2-mal. Es gibt da ja auch in Rot so eine Veranstaltung, die nennt sich immer Best Level Days, ne? Wo man mal so 2 Tage lang Impulse kriegt. Und ich kann es nur empfehlen, ich war selbst, wie gesagt, wiederholt schon mit dabei. Ich habe die auch auf anderen Events schon gesehen. Das nächste Best Level Day zufällig
ist Samstag,
ja, der Organisator, der Veranstalter.
Sonntag, 30. September, 1. Oktober 2023, Rot bei Nürnberg. 2 Tage Seminar-Event. Du warst ein paar Mal schon vor Ort. Danke auch dafür. Ich glaube, ist auch sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr impulsstark. Ich denke insgesamt einfach auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern etwas, wo einfach auch vieles dann auf dieser Ebene passiert. Also wer hier sich interessiert, gerne auf meine Website jürgenzwickel.com. Dort gibt es einfach auch die Rubrik Best Level Days. Da ist alles entsprechend beschrieben, auch die Termine. Also wer Interesse hat, gerne mal drauf gucken.
Und sofern jetzt die Location nicht sich geändert hat und immer die gleiche ist, dann kann ich nur sagen, alle diejenigen, die mal irgendwann vorhaben, auch in Rot mal zu starten oder Rot mal kennenzulernen, das Ding liegt tatsächlich 150, 200 Meter von der Wettkampfstrecke entfernt, von der Laufstrecke, zwischen Rot und der Lende, glaube ich. Lende heißt das da hinten, ne? Und von daher, also sollte ich im September, Oktober dabei sein, wenn ich es packe, ich habe eine Woche später wahrscheinlich so ein Lauf- und Wander-Event, wo ich ebenfalls dran teilnehmen werde, habe ich mir zumindest vorgenommen. Dann kann ich euch auch gerne mal dann, falls ich vor Ort sein sollte, dann die Strecken zeigen in den Pausen oder halt vor Seminarbeginn beziehungsweise nachher.
Genau, Streckenguide.
Streckenguide, genau. Ist auch ein Preis mit drin.
Ja, genau, ist noch mit drin.
Prima. Jürgen, vielen, vielen Dank und nochmal alles Gute.
Danke, Dankeschön.
Wir sprechen uns entweder bei den Best Level Days oder halt nach Race Across America.
Dankeschön.
Mach's gut. Ciao, ciao. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.